Melting Pot. Migration im Dialog. Der Podcast des Nachwuchsnetzwerks des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Mal wieder ist es soweit. Deutschland diskutiert knapp 2,5 Wochen nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen der Türkei und rund 1,5 Wochen nach der Stichwahl, die zugunsten des Amtsinhabers Erdogan ausging, mal wieder über das Demokratieverständnis und die politischen Ansichten von Türkeistämmigen, die in Deutschland leben. Auch wir greifen aus gegebenem Anlass dieses Thema auf, sprechen aber auch über die Kulturpolitik der AKP und über Musik. Wir haben uns sagen lassen, dass das Lied, das wir gerade gehört haben, einen guten ersten Eindruck über den spezifischen Sound des Anadolu-Rocks gibt und um den wird es auch in der heutigen Folge gehen. Gehört haben wir gerade Altin Gün mit dem Titel Kalk Gidelim. Unser heutiger Gast wird dann nicht nur gleich meine Aussprache vermutlich verbessern können, er hat auch weitere Lieder für heute mitgebracht, in die wir im Verlauf dieser Folge noch reinhören werden. Und damit begrüße ich Seçkin Sörlemez, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen und mein Arbeitskollege im Projekt Gesellschaftliche Konflikte und Dynamiken des Parteienwettbewerbs in der Integrations- und Migrationspolitik und Promotionsstipendiat des Mercator-Graduiertenkollegs Weltoffenheit, Toleranz und Gemeinsinn. Eine ganze Menge. Hallo Seçkin.
Hi. Danke, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns auch. Mein Name ist Laura und mit mir moderiert heute Andrea. Hi Andrea.
Hallo.
Und wir begrüßen heute also zu einer Musikfolge und da interessiert uns zunächst natürlich mal, was du, Seçkin, überhaupt in deiner Freizeit am liebsten hörst. Ist es auch Rock, was sich in deiner Playlist überwiegend findet, oder ist es dann doch eine andere Musikrichtung, die da überwiegt?
Hängt so ein bisschen von der Tagesform ab. Aber ich würde sagen, wenn ich so abends auf der Couch liege, dann höre ich doch schon gern türkische Rockmusik. Aber sonst eigentlich querfeldein. Alles mögliche, Hip-Hop, Rap, vielleicht ein bisschen Klassisches mal was. Aber In der Regel doch eher so rocklastig, würde ich sagen, ja.
Okay, dann mache ich weiter mit unserer typischen Frage, die wir in jedem Podcast stellen. Eine Forschungsfrage, Quali oder Quanti, Seçkin?
Ja, da gibt es natürlich nur eine richtige Antwort, wie man weiß. In der Politikwissenschaft gibt es ja immer nur eine Antwort und das ist natürlich qualitativ.
Alles klar. Dann würde ich inhaltlich einsteigen und auch das aufgreifen, womit Laura schon eingestiegen ist. Und die Türkei ist ja in den letzten Wochen vielfach durch die politischen Wahlen in Europa im öffentlichen Fokus gewesen. Und Amtsinhaber Erdogan und seine Partei AKP haben ja die Stichwahl in der Türkei gewonnen. Und was hatte das in der Vergangenheit und auch jetzt für die Zukunft für Auswirkungen auf die Kultur und im Speziellen auf Musik, Seçkin?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich habe gerade noch gesagt, es gibt immer nur eine richtige Antwort in der Politikwissenschaft, aber wenn man das aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive zur Hand nimmt, ist das gar nicht so leicht zu beantworten, weil die AKP hat sich ja in den nunmehr 21 Jahren in vielerlei Hinsicht gewandelt. Vormals, also bis zu den Gezi-Protesten 2013 galt die AKP ja auch in weiten Teilen des europäischen Kontextes als demokratischer Hoffnungsträger. Damals gab es diese Thesen um diese sogenannten Muslim Democrats. Aber in den letzten Jahren haben wir angefangen, darüber zu diskutieren, inwiefern man überhaupt noch von einer Demokratie in der Türkei unter der AKP sprechen kann. Mhm. Insofern hat sich auch die Kulturpolitik verändert. Ich würde sagen, wenn man das versucht, irgendwie in einem funktionalen Kontext zu verstehen, würde ich sagen, dass die AKP von einer doch sehr liberalen, von einem sehr liberalen Kulturverständnis zu Anfang ihrer Regierungszeit aktuell auf einer Ebene ist, wo sie einen regelrechten Kulturkampf führt.
Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Kannst du das vielleicht an einem Beispiel darstellen?
Natürlich. Kulturkampf insofern, die AKP kommt ja, unterliegt ja gewissen politischen Fahrtabhängigkeiten, gehört dem Spektrum des politischen Islam in der Türkei an. und hat natürlich dadurch natürlich einen konservativen Zugang, konservatives Verständnis von Politik. Und wir haben insbesondere in den letzten Jahren gesehen, dass diesbezüglich die Regierung weitaus repressiver in Erscheinung getreten ist. Allein im Jahr 2022 wurden zum Beispiel insgesamt 15 Festivals und Konzerte durch Provinzgouverneure oder AKP-geführte Stadtverwaltungen verboten. Grund für die Verbote waren in nahezu allen Fällen vorangegangene offene Briefe von in Anführungsstrichen konservativen Vereinen, die in den Konzerten oder Festivals einen Angriff auf den öffentlichen Frieden oder gesellschaftliche Moralvorstellungen sahen. Betroffen waren davon auch wichtige Kulturfestivals, die in Opposition zum aktuellen Regierungsnarrativ stehen, wie zum Beispiel das Campus-Festival der Middle East Technical University in Ankara oder das Munzur-Kulturfestival im ostanatolischen Tunceli. Und dieses aktive Vorgehen gegen Festivals und eine Kunst- und Kulturszene, die im Widerspruch zu AKP und zu deren Werten steht, zeigt natürlich, dass sich der Zugang der AKP auf das Feld der Kulturpolitik maßgeblich verändert hat.
Und kannst du auch sagen, was das schon für Auswirkungen hat auf die Menschen in Bezug auf Musik? Also trägt das sozusagen auch Früchte und sehen die Menschen irgendwie Kultur und Musik anders?
Vielleicht, um das zu beantworten, hole ich vielleicht so aus. Wir haben ja gesagt, die Wahlen, AKP hat die Wahlen gewonnen, aber das war auf jeden Fall der schwierigste Wahlgang in den nunmehr 21 Jahren Regierungsverantwortung. 2018 hatte die AKP bei den Parlamentswahlen noch 42% geholt, jetzt waren es nur noch 36%. Erdogan musste erstmalig in eine Stichwahl, die er nur knapp für sich entscheiden konnte. Und das zeigt natürlich, dass die AKP wie auch Erdogan an Ansehen verloren haben. Und das ist nicht nur auf die aktuelle Wirtschafts- und Währungskrise zurückzuführen, sondern auch auf die massiven Eingriffe der Politik ins öffentliche Leben. Viele Leute sind nicht einverstanden damit. Lange Zeit haben sich insbesondere Künstler, die in Opposition zur Regierung standen, auch zurückgezogen. Dem ist jetzt nicht mehr so. In diesem Wahlkampf konnten wir erstmalig beobachten, dass Künstler zur Wahl der Opposition aufgerufen haben, wichtige Künstler. Und ich glaube, dass dieser Ansehensverlust und dass dieser Wahlgang und das knappe Ergebnis, zumindest bei den Präsidentschaftswahlen, auch ein Ergebnis dieses repressiven Vorgehens ist. Insbesondere unter der jungen Wählerschaft der sogenannten Generation Z, die ja eigentlich nichts anderes kennt als Erdogan. Erinnert ihr euch noch damals, als der arabische Frühling losging und zum Beispiel in den arabischen Ländern gesagt wurde, ja, die Jugendlichen kennen ja niemand anderen als Gaddafi, die Jugendlichen kennen ja niemand anderen als die Herrscher, die damals da waren. 21 Jahre ist nicht wenig, wenn wir jetzt jemanden haben, der zur Uni geht, Anfang 20. Ein anderes politisches System oder einen anderen politischen Diskurs haben die ja nie kennengelernt.
Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Blick auf Deutschland richten, wird ja auch nach den Wahlen in der Türkei immer wieder über Türkeistämmige in Deutschland gesprochen. Und du hast auch einen Artikel geschrieben, der heißt The Understanding of Democracy as a Measure of Integration, an Examination of the Change in Integration Discourse around the Democracy Debate. Based on the case of the Turkish Diaspora in Germany. Ein sehr langer Titel. Und
Absolut.
wir, weil den sich bestimmt niemand von euch Hörerinnen und Hörern so gut merken konnte, wird er natürlich auch in den Shownotes erscheinen. Und in diesem Artikel schreibst du darüber, wie eben der deutsche Integrationsdiskurs das Demokratieverständnis Türkeistämmiger behandelt. Und dieses Thema wird ja auch insbesondere nach den Wahlen in der Türkei auch immer wieder aufgegriffen, wenn man sich eben die Wählerinnenschaft in Deutschland anschaut. Kannst du uns dazu noch was sagen?
Das ist natürlich ein kniffliges Thema. Also wir haben der öffentliche Umgang mit dieser Thematik in Deutschland, da wird gerne mal die Ebene der Außen- und Innenpolitik zu Ungunsten der hier lebenden Türkeistämmigen zusammengeführt. Und so war bereits bei den Auslandswahlen zuvor, seit 2015, zu beobachten, dass in der öffentlichen Debattenführung Türkeistämmige teilweise nicht nur als eine homogene Masse behandelt werden, sondern die Ergebnisse zugunsten der AKP auch für die Unterstellung einer pauschalen Demokratieunfähigkeit der türkeistämmigen Community herangezogen worden sind. Aktuell scheinen sich diese Narrative zu wiederholen, denn ja, in Deutschland wurde mehrheitlich AKP gewählt. So hat Erdogan in der Stichwahl, also im zweiten Wahlgang, 67,4% der Stimmen für sich geholt. Das sind zunächst einmal die Zahlen, die in den Medien großflächig kommuniziert werden, an denen sich auch Politikerinnen und Politiker dann bedienen. Man muss aber auch sehen, dass von den insgesamt 3,5 Millionen in Deutschland ansässigen Türkeistämmigen nur 1,5 Millionen stimmberechtigt waren und dass die Wahlbeteiligung erneut im Bereich der 50%-Marke lag. Also einmal diese Ebene, dass man das relativieren muss natürlich. Hinzu kommt dann, dass in der deutschen Medienberichterstattung, aber auch in der politischen Diskursführung die massive Auslandswahlkampagne der AKP kaum thematisiert wird. So hat die Regierungspartei wie auch in den Wahlen zuvor ein großes Mobilisierungspotenzial an den Tag gelegt. Es wurden nahezu täglich kostenlose Busfahrten zu den Konsulaten, wo die Stimmabgabe stattfand, organisiert, angeboten. Es wurden viel mit Moscheevereinen zusammengearbeitet, was auch nicht unproblematisch ist und innerhalb der Community kontrovers diskutiert wurde. Und somit hat man genau die konservativen Wählerschichten erreicht, die auch in der Türkei den Wahlsieg der AKP in den letzten Jahren garantiert haben. Dass der deutsche Diskurs die Community-internen Dynamiken samt den hiesigen politischen Debatten innerhalb der Community nicht sieht oder nicht sehen will, unterstreicht eigentlich, wie selektiv Prozesse der öffentlichen Wahrnehmung funktionieren. Da werden wir wieder auf dieser quali-politischen Theorie-Diskussion. Aber wenn man so will, erscheint es damit weitaus einfacher, türkeistämmige Menschen als eine pauschal herkunftsorientierte und vor allem fremde Gruppe zu konstruieren, sprich bisherige Negativnarrative fortzuführen, anstatt der konkreten Motivation für die Stimmabgabe nachzugehen. Dabei weisen verschiedene Arbeiten darauf hin, dass zum Beispiel persönliche Diskriminierungserfahrungen durchaus einen Einfluss auf Wählerpräferenzen besitzen können. So zumindest ein aktueller Befund aus dem aktuellen DECIM Working Paper zur Türkei. Sei nochmal darauf verwiesen. Da haben die Kollegen das am Beispiel, die Kollegin am Beispiel von Berlin mal erarbeitet. Aber auch natürlich die, also logisch schließt das natürlich an die Ausführungen aus meinem Artikel, den du gerade erwähnt hast, mit diesem klobigen Namen an. Da sieht man, dass in der aktuellen politischen und vor allem integrationspolitischen Diskursführung es weniger darum geht, die Gründe für die Wahlergebnisse zu hinterfragen, als vielmehr um die Aufrechterhaltung bereits vorhandener konstruktiver Fremdheitsmuster. Und in der, da spielen halt pauschale Vorwürfe wie Demokratieunfähigkeit, was ja von einigen Wissenschaftlern auch geäußert worden ist, oder der Vorwurf, dass die Menschen hier eine Autokratie, willentlich eine Autokratie unterstützen würden, wird da mal locker aus dem Ärmel geschüttelt. Das klingt alles natürlich absurd, also diese Vorwürfe oder diese Konstrukte klingen natürlich absurd, wenn man sich vor Augen führt, dass auf der anderen Seite die EU, aber auch Deutschland ein großes Interesse daran haben, dass der Flüchtlingsdeal mit der Türkei zum Beispiel aufrechterhalten wird. Und das ist auch diese verschiedenen Ebenen der Politik, dass man hier einer Minderheit, einer nicht autochthonen Bevölkerungsgruppe was an den Kopf werfen kann pauschal, aber auf der Ebene der Außenpolitik zum Beispiel Kooperation betreibt.
Du hast ja auch gesagt, dass es ja unter der AKP auch einige Konzertverbote beispielsweise gab. Und im Vorgespräch hast du ja auch erwähnt, dass aus den Reihen der Opposition werden ja wieder dann Forderungen nach mehr Kunstfreiheit wieder deutlich. Ich kenne das beispielsweise vom ESC, wenn ich an Musik denke. Die Türkei ist jetzt seit einigen Jahren nicht mehr dabei und da gab es Forderungen aus der Opposition heraus, die Türkei doch wieder an dem Wettbewerb mit teilnehmen zu lassen. Aber das sind ja nicht die Hauptwahlkampfthemen, die halt wichtig sind im Wahlkampf, nehme ich an.
Nee, sind es nicht, aber ich glaube, man muss das, ich habe das auch in vorangegangenen Analysen, habe ich das auch immer wieder erwähnt. Ein Vorteil, den die Opposition hatte, war, dass, also der große Vorteil der Opposition, zumindest auf diskursiver Ebene, war, dass sie diese die offensichtlich repressiven Maßnahmen der AKP offen kritisieren konnten. Und dabei konnten sie insbesondere Jugendliche adressieren. Und das haben die auch sehr erfolgreich gemacht. Die haben gesagt, wir wollen, dass ihr Freiheiten habt, mal ins Theater zu gehen, dass die Theaterbühnen nicht geschlossen werden, dass die finanziert werden und dass das Geld nicht in den Bau von irgendwelchen Palästen, die dann dem Präsidialamt unterstellt werden, gesetzt werden. Wir hatten das zum Beispiel im Stadtteil Beşiktaş in Istanbul, dass dort ein Anbau der Fakultät für hohe Künste der Mimar Sinan Universität zum Beispiel dem Präsidialamt unterstellt worden ist. Ist ein alter Bau aus osmanischer Zeit, dass das thematisiert wurde, dass das diskutiert wurde, und das hat man ja immer wieder gehabt. Und natürlich, mit Kulturpolitik gewinnt man keine Wahlen, aber im türkischen Kontext, und da muss man das auch wieder sehen, dass die kontextuellen Bedingungen entscheiden ja im Endeffekt, welcher Aspekt welchen Stellenwert besitzt. In der Türkei ist tradierte Volksliteratur, ist Musik, sind die musikalischen Inhalte natürlich ein wichtiger Wert. Und auch die AKP bedient sich dieser Werte. Erdogan hat gesiegt und das Erste, was er gemacht hat, er hat mit seinen Wählern gesungen, gemeinsam. Wurde, glaube ich, auch in den deutschen Medien gezeigt. Ja. Die haben da so ein Siegeslied, ist ein Chanson, der dann gemeinsam gesungen wird. Oder es gibt auch Künstler, die in Reihen der AKP auftreten und deren Wahlmusik komponieren oder offensiv für die AKP werben. Das ist schon ein wichtiger Aspekt, kann ein Mobilisierungsfaktor sein. Aber inwiefern der Einfluss in diesen im letzten Wahlgang, im letzten Wahlprozess hatte, da fehlt mir, glaube ich, die Expertise.
Und das lässt sich vielleicht auch schwer messen.
Ja, absolut.
Absolut.
Das müsste man quantitativ machen, glaube ich.
Okay. Und das ist in dieser heutigen Folge wahrscheinlich ein Schimpfwort eher. Wir wollen ja heute aber auch so ein bisschen über den Anadolu-Rock sprechen. Den wirst du uns gleich noch mal ein bisschen näher bringen. Und wir würden gerne auch in einen weiteren Song noch mal reinhören. Aber zunächst erst einmal, was macht denn diese Musikrichtung überhaupt aus?
Ja, Anadolu-Rock, wie der Name schon sagt, das ist Rockmusik mit dem Thema Anatolien. Also Anadolu heißt auf Türkisch Anatolien einfach. Also anatolische Rockmusik. Das Spezifikum aus einer westlichen Perspektive ist natürlich, dass das immer als türkisch Psychedelic, türkische Rockmusik der 70er, so ein bisschen psychedelische Elemente, entgegen westlichen Künstlern, wie zum Beispiel Pink Floyd, die Purple, die so ein bisschen indische Anleihen gehabt hatten, oder die Beatles auch, dass dort türkische Klänge, genuin anatolische Klänge genutzt werden. Dass die reinterpretiert werden mit elektronischen, mit Elektro-Gitarren, Schlagzeug, die jetzt in der türkischen Volksmusik keinen Platz haben. Da spielt man eher Saz, das ist so eine türkische Laute. Aber auch, dass die Inhalte in diesem neuen Gewand reproduziert werden, aber die Inhalte nicht verändert werden. Also die Volksmusik, die dort wiedergegeben wird, hat ein neues Gewand, aber der Inhalt ist immer noch derselbe. Und aus meiner Perspektive, aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive, ist natürlich das entscheidende Merkmal des Anadolu-Rock, dass es genuin widerspenstig ist. Es ist gegenhegemonial, weil es Widerstandsmomente in sich birgt, und es ist massenkompatibel. Es war in den 70er Jahren die dominante Musikform in der Türkei, die populärste Musikform. Ist eine wichtige Episode, eine wichtige Periode der türkischen Musikkultur.
Dann lasst uns doch mal in einen Song reinhören. Was haben wir da gerade gehört, Seşkin?
Das war Selda Bağcan mit dem Track İnce İnce Bir Kar Yağar. Das ist ein Volkslied von Mahsuni Şerif. Mahsuni Şerif ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Vertreter der politischen Musik in der Türkei des letzten Jahrhunderts. Und textlich, die Textstelle, die wir gehört haben, da heißt es Ince ince bir kar yağar, fakirlerin üstüne, ein dünner Schnee rieselt auf die Armen. Warum schenkt das Schicksal dem Wort der Armen keinen Glauben? Wir sterben vor Hunger. Bitte Aga, also Aga ist ein feudaler Landherr, tu uns das nicht an. Der Track ist, wenn ich mich nicht recht entsinne, von 76, von der Platte von 76 müsste das sein. Mhm. Und da geht's um eine massive Kritik an den Besitzverhältnissen im ruralen Anatolien, in den ländlichen Gebieten, wo immer noch de facto feudale Strukturen herrschen, wo Großgrundbesitzer über das Leben quasi ihrer Bauern entscheiden, ihrer Untertanen entscheiden. Und es ist, da wird es kritisiert. Es wird gesagt, nur weil wir arm sind, müssen wir im Winter hungern und sind dem Schnee ausgesetzt. Und keiner tut was. Weiter im Track, an anderen Stellen heißt es, was wäre denn, wenn man hier eine Straße bauen würde? Was wäre denn, wenn man eine Schule bauen würde? Würde man davon sterben? Und da wird jetzt nicht mehr nur der feudale Landherr kritisiert, sondern auch die gesamte Staatlichkeit, die diese Gebiete in Zentral- und Ostanatolien völlig vernachlässigt hat.
Wenn ich das so ein bisschen einordnen würde, ist das dann, also würde man das auch eher so in einem linken politischen Spektrum zuordnen?
Absolut, absolut. Das ist ja, das ist linke Protestmusik. Aber immer? Ihr habt wahrscheinlich
ist der
auch
Anadolu-Rock immer links?
Ja. Mhm. Ich würde das einfach mit Ja beantworten, weil es gibt Versuche im Anadolu-Rock, zum Beispiel Vertreter wie Barış Manço, die sich später der Staatlichkeit anbiedern, auch nach dem Putsch 1980 und auch honoriert werden und im Staatsfernsehen eine Stelle bekommen. Aber selbst seine Inhalte, selbst die Tracks, die er in der goldenen Ära des Anadolu-Rock, also so 71 bis 78, produziert, publiziert, haben alle genuin linke Inhalte, insofern als dass sie Widerstandsmomente gegen Staatlichkeit, gegen Repression in sich vereinen.
Und du hast uns ja auch schon erzählt, dass dir diese Musik begegnet dir auch durchaus hier in Deutschland. Wer hört denn den Anadolu-Rock? Also es sind wahrscheinlich auch sehr viele, die im Zweifel weder Text noch eben die politische Message dahinter verstehen.
Ja, wir haben ja eingangs von Altıngün etwas gehört. Mhm. Da hat's ja gesagt, deine Aussprache war eigentlich hat sehr gut gepasst. Also hat funktioniert. Ich brauche da gar nicht kritisieren. Verbessern, sorry. Altıngün hat ja ein gewisses Revival jetzt, auch mit dem Grammy-Sieg. Die haben da einen riesen Erfolg gehabt. Das Interessante bei Altıngün ist, das ist wirklich, das sind Cover von Klassikern. Mhm. Da wird weder am Sound noch an den Inhalten gespielt, das wird einfach nur nochmal neu vertont und wiedergegeben. Natürlich, die Qualität ist hochwertig. Das Altıngün ist auch eine super Band, ich will die gar nicht schlecht reden. Immer mit dieser Logik folgend, man muss Musik auf der Platte hören, sonst ist das keine Musik. Da bin ich kein Freund von. Das ist super, aber die Frage ist natürlich, wer hört es? Mhm. In der Regel hört es ein westeuropäisches, also ein westeuropäisches Publikum, das sind jetzt nicht unbedingt die Türkeistämmigen, die Anadolu-Rockpartys veranstalten oder die in Berliner Plattenläden auf die Suche nach Erkin Koray-Platten gehen. Das ist eher schon so ein westliches Publikum, die den Sound interessant finden, die aber, selbst wenn sie die Inhalte übersetzen würden, ohne das kulturkontextuelle Wissen die Texte nicht verstehen können, die Inhalte nicht verstehen können. Das haben wir bei Mahsuni, wenn Mahsuni zum Beispiel in einem Lied davon spricht, dass der junge Mann so geschunden ist, dass er jetzt rohe Zwiebeln essen muss, hat das einen anderen symbolischen Effekt, wenn man das ins Deutsche übersetzt, als wenn man es im Türkischen hört. Mhm. Deshalb, um diese Kontexte zu verstehen, muss man auch so ein bisschen den kulturellen Background beherrschen, zumindest. Mhm. Aber es ist ein Revival aktuell, auf jeden Fall, der Anadolu-Rock. Und nicht nur durch Altıngün, auch als Sampling-Material. Zum Beispiel Mos Def, so ein bisschen dieser Conscious Rap aus den USA, Action Bronson, etc. pp., die bedienen sich seit Jahren insbesondere an Zelda Bajan-Platten. Also das wird alles hoch und runter gesampelt. Das ist schon ein großes, schon so ein großes Repertoire, was sich da eröffnet für die Musikszene.
Okay, wenn du jetzt auch Revival sagst, kannst du dir erklären, vielleicht auch uns erklären, falls du eine Erklärung parat hast, wie es dazu kommt?
Das ist interessant, oder? Wir haben gerade darüber gesprochen, über die Kulturpolitik, und ich hatte ja erwähnt, dass nach den Gezi-Protesten einige Künstler das Land verlassen haben. Und viele Jugendliche auch aktuell irgendwie davon träumen, die Türkei zu verlassen, weil sie für sich keine Zukunft mehr sehen. Und die Sängerin von Altıngün ist auch eine Frau, die in Istanbul geboren und dort studiert hat und ist nach Holland gezogen. Und dort hat sich dann die Gruppe Altıngün formiert und ist erfolgreich geworden. Also das ist schon, ich finde das insofern interessant, als dass das Revival des Anadolu Rock nicht aus der Türkei herauskommt, sondern
Ja.
aus dem europäischen, aus dem westeuropäischen Kontext heraus. Und wie nennt man das nochmal? Korrigiert mich, wenn ich es falsch sage. Dieses Brain Drain, wenn die ganze Intelligenz ja im
Brain
Land,
Drain,
Brain
ja.
Drain, ja. Genau. Englischkenntnisse wieder gescheitert. Wenn die ganze Jugend, die ausgebildeten Jugendlichen das Land
Ja.
verlassen und in anderen Kontexten, wo sie dann die Freiheit haben, sich zum Beispiel für Musik, mit Musik auseinanderzusetzen und sich nicht darum kümmern müssen, jetzt die Miete für die Wohnung irgendwie zu organisieren oder einen Job zu suchen, verzweifelt nach einem Uni-Abschluss. Ja. Wo soll das entstehen? Ist in den letzten, ich gucke auf die letzten 10, 15 Jahre zurück, auf die Entwicklung der Kulturszene in der Türkei. Es gab viele Sachen natürlich, viele interessante Sachen, aber nichts, was so eine große, na, wie soll man das sagen, so eine große internationale Aufmerksamkeit erregt hat. Und dann kommt Altıngün aus Holland heraus und der Anadolu Rock erlebt ein Revival. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis, glaube ich.
Ja, spannend. Ich weiß gerade gar nicht, ich habe gerade gar nicht parat, so gut sind meine Notizen, von wann das Lied ist, was wir vorhin gehört haben. Aber du hattest ja auch gesagt, auch jetzt schon, dass es eben ein relativ neues Lied ist. Das ist auch gerade
Altıngün,
natürlich.
das müsste relativ neu, vor 4 Monaten ist das erschienen, glaube ich.
Ach,
Der Track,
so
den wir gerade
aktuell
gehört
sind
haben.
wir hier in der Sendung. Schau mal einer
Klar.
an. Ich würde gerne noch einen weiteren Song reinhören, und dann gerne auch von dir wieder hören, was wir da jetzt eigentlich gleich hören werden. Ja, in dem Lied auch ohne Sprachkenntnisse, da höre ich auf jeden Fall auch schon das Widerspenstige raus. Worum geht es in dem Lied?
Das ist natürlich Cem Karaca. Also erstens muss man sagen, Cem Karaca ist persönlich einer meiner Lieblingsinterpreten. Hat eine unglaubliche Stimme, hat einen unglaublichen Effekt. Du sagst ja, man hört das Widerspenstige quasi raus, wie Cem Karaca das rausschreit. Die Übersetzung wird Hacı Bektaş Veli ist eine geistige Führungsperson in Anatolien des Alevitentums, Imam Hasan Hüseyin, die Enkelkinder des Propheten Mohammed, Söhne des Kalifen Ali, auch eine prominente Person im Alevitentum. Mevlana im deutschen Kontext als Rumi bekannt, mit diesen humanistischen Aussprüchen, egal wer du bist, du kannst kommen, und dies Vereinende, Versöhnliche. Und dann heißt es, du gefräßige Welt, du hast all diese Personen verschlungen. Und was bleibt über? Die Message, die dahinter steckt, ist natürlich, das ist eine Welt der Lügen. Man kann sich noch so für das Gute einsetzen und für das Zusammenleben. Man kann Widerstand leisten gegen Ungerechtigkeit, und am Ende verschlingt einen die Welt. Das muss aber nicht missverstanden werden als etwas, was Hoffnungslosigkeit propagiert, sondern eigentlich steckt da eine Hoffnung hinter. Weil in diesem Track werden immer wieder verschiedene Personen genannt. Fängt bei Hacı Bektaş an, irgendwann wird auch Mustafa Kemal Atatürk genannt. Und immer wieder gibt es diese Hoffnungspunkte und dass halt immer weitergeht, dass der Widerstand immer weitergeht, dass immer wieder Leute erscheinen, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Das Tragische an dem Lied ist natürlich, das ist, die Texte stammen vom Volkssänger Muhlis Akarsu. Und der ist beim Brandanschlag von Sivas 1993 getötet worden. Da hat ein islamistischer Mob ein Kulturfestival angegriffen. Ein alevitisches Kulturfestival. Und Muhlis Akarsu ist mit 34 weiteren Menschen bei diesem Brandanschlag verbrannt worden und ermordet worden. Und da sieht man es auch. Muhlis Akarsu hat sich mit diesen Liedern auch für ein friedliches Zusammenleben und für Gerechtigkeit eingesetzt. Und diese gefräßige Welt hat auch ihn verschlungen.
Okay, und das ist dann, ja, das gibt dann natürlich, wenn man dann auch wieder drüber nachdenkt, wenn man diese Songs dann hier hört, ohne die Texte, ohne die Message wirklich zu verstehen, ist dann nochmal was anderes, wenn man es dann doch tatsächlich versteht und auch weiß, welche Geschichte auch dahinter steckt. Ich wollte nochmal drüber hinaus oder darauf hinaus, du hast ja vorhin gesagt, in den 70er Jahren war der Anadolu Rock sehr groß. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt auch schon Mainstream nennen kann. Jetzt heutzutage erleben wir so ein Revival, eine Art Comeback dieser Musikrichtung oder dieser Musik. Dann frage ich mich, also man kennt natürlich ein paar Beispiele von Bands oder von einzelnen Songs, die halt auch sehr links sind, die ich auch im Mainstream zuordnen würde, aber es ist halt immer die Frage, sind diese Lieder oder so Bands, sind die Mainstream, obwohl sie politisch sind? Oder sind sie Mainstream oder werden so gut aufgenommen, weil sie politisch sind?
Ja, das ist, ich glaube, erstmal muss man diese Unterscheidung treffen, wenn wir aus einem deutschen Kontext über linke Inhalte oder linke Musik sprechen, ist das ein anderes Verständnis, wie wenn man im türkischen Kontext über linke Politik oder linke Inhalte spricht. Weil diese Cleavages, diese gesellschaftlichen Bruchlinien eine andere Qualität besitzen. In der Türkei ist zum Beispiel, hat man eine Konfrontation auf der Ebene Zentrum-Peripherie. Also das ländliche, städtische hat eine andere Qualität als im deutschen Kontext. Oder das andere ist zum Beispiel, dass ich habe ja gesagt, AKP ist ein Vertreter des politischen Islam. Das sagt die AKP ja auch selber, sagt der Staatspräsident ja auch selber. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel säkulare Kräfte, säkulare Gruppen. Das ist auch nochmal eine Verwurfslinie, die eine andere Qualität besitzt in einem türkischen Kontext. Witzige Anekdote, man könnte sich aktuelle linke politische Inhalte aus der Türkei anschauen, aus einer deutschen Perspektive, und würde sagen, das ist ja total, das ist ja gar nicht progressiv. Das ist ja total rückwärtsgewandt. Könnte man machen, aber das ist halt diese Kontextabhängigkeit. Aber um auf die Frage einzugehen, was du gesagt hast, das war Mainstream natürlich, der Anadolu Rock in den 70ern, vor allem, weil es auch viel in den Kinofilmen reproduziert worden ist und dadurch eine sehr hohe Popularität erlebt hat.
Okay.
Türkische Kino der 70er. Im deutschen Kontext, ich glaube, wir hatten das auch im Vorgespräch mal so angeschnitten mit zum Beispiel, passt perfekt, Schrei nach Liebe, die Ärzte.
Mhm. Ja.
Wir hatten ja jetzt, am letzten Wochenende war ja 30 Jahre Brandanschlag von Solingen. Da passt das ja wieder zusammen, da schließt sich wieder ein Kreis. Und wir hatten ja in den letzten Jahren, wo es so viele Angriffe auf Heime von Geflüchteten gab, dass im Radio auch immer wieder dieser Track gespielt wurde. Wir hatten viele Fälle, wir hatten Hanau, wir hatten den Lübcke-Mord, wir hatten viele Anschläge, wir hatten Halle. Und dass dieser Track wieder gespielt wurde. Jetzt ist natürlich die Frage, die Ärzte schreien nach Liebe, reicht das, wenn man das jetzt im Radio einmal... Ein Anschlag passiert, man spielt das im Radio, man hat sich positioniert und kann sich wieder zurücklehnen? Oder geht es darum, dass die, wir spielen den Track gar nicht, aber wir haben die Message verinnerlicht? Das ist so ein bisschen dieser Trade-off, wo ich mir immer denke, klar ist das schön, wenn das im Radio gespielt wird, wenn Bands oder Musiker Stellung beziehen gegen politische Missstände, aber also bis zu welchem Ausmaß? In Deutschland, meines Wissens, ich sehe in der modernen Popmusik nichts Vergleichbares wie den Anadolu Rock, wo diese wirklich diese genuin politischen Inhalte massenmedial oder hier, um es mit Adorno zu sagen, Teil dieser Kulturindustrie sind. Das sehe ich nicht. Aber in der Türkei sehe ich das aktuell auch nicht. Es ist wieder den Zusammenhängen geschuldet. Die 70er Jahre sind Jahre, wo es in der Türkei das Verhältnis zwischen linkem und rechtem politischen Lager relativ ausgeglichen ist. Die türkische Bevölkerung tendiert eher zu einer konservativen Stimmabgabe. Ist tendenziell immer eher konservativ. Das hat was damit zu tun, dass nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches ein Großteil der Bevölkerung, die in Anatolien Zuflucht fand, Vertriebene waren. Und dass die sich insbesondere mit konservativen Kräften identifiziert haben oder nationalistischen Kräften identifiziert haben und sich eine neue republikanische Identität herausgebildet hat. Das hat auch seine Gründe. Und deshalb tendieren die eher zum Konservativen. Aber in den 70er Jahren hat man Leute wie Ecevit von der Republikanischen Volkspartei, die zum Beispiel mit Slogans kommen wie der Boden gehört dem, der es benutzt, das Wasser gehört dem, der es trinkt. Und das ist Bodenreform, das ist Incan Cebirkaryal, was wir von Selda Bağcan gehört haben. Und in diesem politischen Kontext, in diesem diskursiven Kontext und auch die Nachwehen der 68er-Bewegung, in diesen Nachwehen des Studentenprotestes, kann diese Musik Mainstream werden? In Deutschland haben wir was Vergleichbares. Das hatte Andrea mal erwähnt mit Rio Reiser. Da habe ich mir auch noch mal Gedanken drum gemacht. Ja, aber es wird nie massenkompatibel, bis im Spätwerk der König von Deutschland kommt. Was dann auch, aber in dieser neuen Welle von Popmusik, deutschsprachiger Popmusik Fuß fassen kann. Aber die alten Sachen, da wäre ich mir nicht so sicher, ob das so Mainstream ist oder nur in irgendwelchen Berliner Kellern gehört wurde.
Ja, wir haben jetzt irgendwie schon über einiges gesprochen, irgendwie über Festivalverbote durch die AKP, über die Wählerinnenschaft türkeistämmiger in Deutschland und haben dann jetzt auch viel in Anadolu Rock reingehört und auch Einblicke in die politischen Themen von der Musik erfahren durch dich, Setkin, und haben jetzt irgendwie noch versucht, diese knifflige Frage nach Mainstream und Politik irgendwie nachzugehen. Und ich würde jetzt gerne abschließen, und zwar nochmal mit einem kleinen Einblick in Musik von Cem Karaca, den wir ja schon mal gehört haben jetzt. Und da wollen wir jetzt auch noch mal kurz reinhören. Ich möchte dich auch bitten, Seçkin, dann vielleicht uns noch mal zu erläutern, worum es in diesen Textzeilen geht, und dann deine letzten Worte, die berühmten letzten Worte im Melting Pot zu sagen, was wir vielleicht vergessen haben anzusprechen und was in dem Einblick vielleicht noch auch wichtig ist.
Hakkımızda devlet etmiş fermanı, hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman padişahın kardeş dağlar bizi.
Ja, von Cem Karaca, Dadaloğlu, das ist textlich, geht das auf ein Volk, ist ein Lied eines Volkshelden aus dem späten 18., frühen 19. Jahrhundert, der gegen einen lokalen Feudalherrn gekämpft hat. In dieser Textstelle, die wir gehört haben, heißt es, unser Schwert Kırmanı yan unserer Taille, die Spitze unseres Speers, papapap. Aber das Zentrale, der Staat hat ein Dekret über uns erlassen. Also ein Dekret, dass man vogelfrei ist. Die Dekrete dem Sultan, die Berge gehören uns. Also die können noch so viele Dekrete über uns erlassen. Wir hören mit dem Widerstand nicht auf. Wir sind frei in den Bergen. Und das ist eigentlich, also dieser Track ist eigentlich die Quintessenz politisierten Anadolu-Rock der 70er Jahre. Erstmal stilistisch vom Sound, dieser spezifische Sound, dass man das nochmal neu hat, aber auch der Inhalt. Und das ist auch ein zentraler Slogan der linken Studentenbewegung in den 60ern, den 70ern, in den 90ern, auch aktuell. Also wenn man auf politische Proteste geht, sieht man Plakate, wo draufsteht, Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir. Und das, wer der Sultan ist, wem der Palast gehört, das kann man dann aus dem Kontext erschließen. Das spiegelt auch so ein bisschen wieder, der Anadolu-Rock ist als Genre, die Entwicklung ist abgeschlossen. Das ist ein Buch, was fertig geschrieben worden ist. Mhm. Und mit dem Putsch von 1980, danach war Schluss. Danach gab es keine inhaltliche Entwicklung mehr. Aber das sind halt Klassiker. Hat halt ein riesengroßes Repertoire zurückgelassen. Volkslieder, die jeder kennt, die auf eine sehr spezifische Art und Weise interpretiert werden, woran jeder seinen Gefallen finden kann, meines Erachtens. Und die eine Message verbreiten, die man nicht nur unbedingt als Widerstand oder Aufruf zum Widerstand verstehen muss, sondern auch als Aufruf zu einem friedlichen Zusammenleben und einem Zusammenleben in Toleranz, wo man verschiedene Perspektiven toleriert und in Austausch miteinander tritt. Weil was ist der Anadolu-Rock denn? Das ist hat sich an westlicher Musik orientiert, hat genuin anatolische Inhalte und ist ein Hybrid von der Form, von der Inhalt. Und Altıngün und andere Bands oder andere Gruppen und die Samples zeigen uns ja, dass das nicht nur in der Türkei funktioniert, sondern auch darüber hinaus. Deshalb, man sollte das aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive im Auge behalten, dieses Verhältnis von Musik und Politik.
Ja, vielen Dank, Seçkin, für diese tollen letzten Worte und den Aufruf, den die Anadolu-Musik damit verbindet. Ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch bei unserem Podcast. Das war auf jeden Fall ein sehr toller Einblick. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir freuen uns immer über Kommentare und freuen uns auch, wenn ihr uns auf Twitter folgt und natürlich, wenn ihr unsere nächste Folge am 15. dann auch wieder anhört. Und dir, Laura, danke fürs Mitmoderieren und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot, Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.